hinterm Bauwagen. Der Löwenzahn-Fan-Podcast mit Julian und CF.
Herzlich willkommen bei hinterm Bauwagen Folge 200. 4 Jahre machen wir diesen Spaß des Podcasts schon, der Löwenzahn-Fan-Podcast. Und 200 Folgen macht auch Julian da schon mit dabei. Hallo Julian.
Fast. Und wir haben uns natürlich überlegt, was machen wir jetzt in diesem Jubiläum. Gerade bei der 100 hatten wir mit Margret Lenzen ja schon einen Premium-Gast dabei, 150 auch. Und wir haben uns überlegt, heute machen wir mal etwas, was wir noch nie gemacht haben. Aber ich frage mich, warum haben wir so lange gewartet, endlich mal einen Regisseur zum Interview einzuladen? Wie viele Folgen haben wir jetzt besprochen von Löwenzahn und wissen eigentlich gar nicht, wie das funktioniert?
Nun ja, wir haben schon einige an der Hand bekommen hinter den Kulissen, aber ja. Wir haben mit der Fachberatung angefangen und ich dachte, wir steigern uns einfach und das Beste kommt zum Schluss, oder?
Genau, ist uns sogar schon zugeschaltet, langjähriger Löwenzahn-Regisseur in der Ära Fritz Fuchs, Guido Hammesfahr, Klaus Gietinger, herzlich willkommen, ist auch schon drin.
Hallo, ja, guten Tag.
Guten Tag. Guten Tag. Waren Sie überrascht, als es hieß, wir hätten gerne ein Interview zu Löwenzahn oder kommt das öfter mal vor, weil das doch ein größerer Teil Ihrer Laufbahn inzwischen ausmachte?
Ja, also es kam vor ein paar Jahren, kam es noch vor, aber ich bin ja schon ein paar Jahre jetzt nicht mehr dabei. Von daher hat es mich schon ein bisschen überrascht.
Okay. Sind uns empfohlen worden von verschiedenen Leuten. Ich glaube ursprünglich CF von Martin Meyer, ne?
Korrekt, Kameramann Martin Meyer empfohlen.
Genau. Ja, sehr guter Kameramann übrigens.
Der hatte gesagt, ja, warum interviewt ihr den nicht mal? Und da haben wir gesagt, ja, stimmt. Hast du auch recht, Martin. Und ich hatte vor kurzem ein Interview mit der Schauspielerin Petra Zieser gemacht. Die hatte auch einmal in einer Löwenzahn-Folge mitgespielt. Und die hat sie auch extremst gelobt, weil sie gesagt haben, ja, mit dem Regisseur, da kann man auch noch an der Rolle arbeiten und kann ein bisschen mehr draus machen, als es eigentlich das Drehbuch vorgegeben hat. Ich habe gesehen, dass sie natürlich neben, vor und danach Löwenzahn wahnsinnig viele andere Sachen gemacht haben. Können Sie uns einmal so ein bisschen Ihre Laufbahn darlegen? Wie wird man Regisseur für Fernsehprogramme?
Ja, zu meiner Zeit, also ich war ja, ich mache das ja schon seit über 40 Jahren. Ja. Also ich habe angefangen mit Super 8 und habe mich dann hochgearbeitet, habe dann immer Kurzfilme gemacht und dann richtige Spielfilme auch schon. Und damit habe ich mich dann beim kleinen Fernsehspiel beworben und ich hatte da mit Freunden einen Film gemacht über den Allgäuer Bauernkrieg. Ja. Mhm. Und übrigens wird der in nächstes Jahr wieder eingesetzt, weil da ist 500 Jahre Bauernkrieg. Ja, und den haben wir dem ZDF gezeigt und da hieß es, ja, das kleine Fernsehspiel macht keine Historienschinken, ja, so ist der Redakteur genannt. Die machen lieber kleine, dreckige Filme. Und da habe ich schon gedacht, wir müssen ein kleines, dreckiges Drehbuch haben. Ja. Das war dann doch ein bisschen zu dreckig. Da habe ich dann wieder ein bisschen Schmutz rausgeschnitten. Aber das durfte ich dann machen. Es war sehr toll mit einem professionellen Team. Und ja, da habe ich dann auch noch eins gemacht, ein zweites kleines Fernsehspiel. Da waren wir dann auch schon in den USA eingeladen zu einem so eine Art Wettbewerb von Fernsehformaten. Das war sehr schön. Mhm. Ja, danach ging es dann immer weiter und dann haben wir aber auch Kinofilme gemacht. Der bekannteste ist Daheim sterben die Leute. Das war so eine Heimatkomödie, eine moderne Heimatkomödie, die auch sehr erfolgreich war im Kino. Dann habe ich noch ein paar Kinofilme gemacht und dann Tatorte und Serien.
Ja. Ist das so, ich meine, wenn man diese Vita liest, da sticht natürlich der Tatort sofort hervor. Ist das auch für einen Regisseur mit Berufserfahrung dann, ich will nicht sagen Ritterschlag, aber zumindest was ganz Besonderes?
Ja, natürlich ist es was Besonderes. Vor allen Dingen, ich durfte auch noch die Bücher schreiben. Ja, also das war natürlich klasse, ja. Und da habe ich dann auch zum ersten Mal richtig Geld verdient.
Mit mit Andrea Sawatzki gearbeitet, mit vielen anderen Schauspielgrößen. Wie streng sind die Auflagen für ein Buch, für einen Tatort? Wie oft muss das abgenommen werden?
Ja, es muss natürlich ein bestimmtes Format haben, das ist ganz klar. Aber man ist da doch relativ frei. Ja, also natürlich muss man bestimmte Formen einhalten, aber nee, also das war schon sehr gut und es gibt da auch sehr gute Redakteure. Also das war eine sehr schöne Arbeit. Ja, ich habe 4 selber geschrieben und dann Regie gemacht. Mhm. Dann noch einen 5. mit der Frau Sawatzki. Vorher mit dem Karl-Heinz von Hassel. Ja. Das war der Kommissar mit der Fliege. Mhm. Und dann haben wir noch 2 Spin-Offs gemacht. Altstars, ja, das war auch sehr schön, ja.
Muss man da sehr viele Abstriche machen während des Drehs? Also gleicht das Drehbuch am Ende auch der endgültigen Drehfassung? Oder muss man gerade, wenn man Autor und Regisseur ist, sich auch oft von so Lieblingsszenen oder Momenten, die man sich anders vorgestellt hat, verabschieden? Man sagt ja in der Showbranche immer, kill your darlings. Ist das nicht bei
Ja.
Ihnen dann auch der Fall?
Ich sage immer zu meinen Cutterinnen, den Satz will ich nicht hören. Ja. Da ist natürlich auch was Wahres dran, aber also da hält man sich schon ziemlich genau ans Drehbuch und
Ja.
es wird vorher auch genau abgesprochen, das Drehbuch, und da wird dran gearbeitet. Und da ist ja auch, also Tatort ist ja jetzt nicht unterfinanziert, ja,
Ja,
also
im Gegenteil. Das ist ja
ja.
eines der Flaggschiffe, für die der öffentlich-rechtliche Rundfunk immer noch auch gelobt wird, ne?
Ja, und man muss da auch sagen, also da arbeitet man auch wirklich mit einem super Team, ja. Also man hat dann bis zu 40 Leute da im Team, ja. Ich habe ja viel mit dem Hessischen Rundfunk gemacht und die haben zu der Zeit und dann lange danach auch noch wirklich eigene Teams noch gehabt. Und ich war vorher bei einem anderen Sender, habe ich gearbeitet, da habe ich das Gefühl gehabt, die brauchen ewig lange, aber da war es eben wirklich so, dass das wirklich also sehr gut funktioniert hat. Absolut professionelle Leute, ein professioneller, super professioneller Kameramann und alles auch Cutterin, alles super toll. Ja.
Ja, das ist natürlich eine feste Instanz. Welche Tatorte haben Sie als Zuschauer gerne geguckt? Also Götz-George, Manfred Krug, was waren da so Ihre Helden?
Ach, ich finde die Münsteraner finde ich nach wie vor gut. Also ich war ja sozusagen vor denen einer der ersten, die auch so noch ein bisschen mehr Humor reingebracht haben oder Witz, ja, was damals also noch so ein bisschen verpönt war. Aber ich habe die Kritiker dann doch noch dran gewöhnt und die haben sich beim letzten waren sie dann überschwänglich. Und wir hatten auch immer super Einschaltquoten. Also das ist natürlich auch ganz wichtig, ja.
Nimmt man das sich sehr zu Herzen? Also ich meine, gerade der Tatort hat natürlich wirklich danach auch Schlagzeilen. Dann wird natürlich schnell entschieden aus den Medien, das war ein guter, das war ein schlechter. Wie nah lässt man sowas als Regisseur und Drehbuchautor in einem dann an sich ran?
Naja, also ich habe da ja zu der Zeit schon 20 Jahre gearbeitet und auch zu Zeiten, wo es noch kein Privatfernsehen gab und da war wirklich jeder Film, den man gemacht hat, war da in allen Tageszeitungen eine Kritik. Und da wurden halt oft auch Praktikanten dran gesetzt, die keine Ahnung von Film hatten und so weiter. Ja, da wurde man dann manchmal schon auch wirklich unter der Gürtellinie angegriffen. Das muss man aber halt dann ertragen. Ja. Also meine Lieblingskritik ist mein zweites kleines Fernsehspiel gegenüber Krankenschwestern. Und da stand, glaube ich, in der Badischen Zeitung stand drin, falls der Regisseur Klaus Kietinger, nee, der Filmemacher Klaus Kietinger mal ins Krankenhaus kommen sollte, sollte er das inkognito tun, weil er sonst nicht gerade besonders behandelt würde, sondern in die Psychiatrie abgeliefert
Oha.
wird. Das ist meine Lieblingskritik.
Ist Ihnen das recht, gerade als Filmemacher kann man ja schon so sagen, der natürlich hauptsächlich im Hintergrund spielt, also der Zuschauer, der die Werke sich anguckt, der weiß ja meistens nicht in der Regel, wer dahinter steckt. Ist das mal ein Problem gewesen? Wären Sie auch gerne mal noch bekannter geworden oder ist das genau auch das, was Ihrem Typ entspricht, so ein bisschen die Fäden ziehen und gucken, dass das Produkt gut läuft?
Ja, also ich hatte da jetzt keine Ambitionen, da jetzt irgendwie als Regisseur berühmt zu werden. Das ist in Deutschland geht es sowieso nicht. Also in den USA ist es was anderes. Da hat man aber auch nur die ganz oben kennt man. Ja, also
Das
ganz
stimmt,
früher
ja.
natürlich
Ja.
Hitchcock und dann kennt man halt Spielberg und so weiter. Aber so richtig viel kennt man da auch nicht. Und in Deutschland ist es ja kaum jemand. Also
Ja,
Tom
das
Tückmer vielleicht, ja.
finde ich auch immer erstaunlich. Also wenn man sich so ein bisschen mit Bekannten oder Freunden oder Arbeitskollegen unterhält, dann fällt ganz oft so die klassische Phrase, ja, alles Deutsche gucke ich sowieso nicht. Warum meinen Sie, hat das prinzipiell erstmal so einen schlechten Ruf, wenn man sagt, dass es in Deutschland produziert?
Ja, woher kommt das? Ja, also das hat auch viel zu tun mit der Vergangenheit. Also in den 50er Jahren wurde halt im Kino diese Heimatfilme gemacht und dann haben da welche rebelliert, sozusagen der neue deutsche Film, aber die haben dann auch nicht jetzt gerade sehr unterhaltsame Filme gemacht, ja. Und dann hatte das alles schon einen sehr schlechten Ruf und dann das Fernsehen hatte ja immer dieses starken Bildungsauftrag in seiner Frühzeit, ja, und das ist immer mehr verloren gegangen und man hat dann, also jetzt ist es ja so, dass man wirklich ganz viele Krimis macht, ja. Und also ich, ganz ehrlich, ich gucke keinen mehr, ne? Also außer ab und zu mal einen Tatort, ja.
Ja, also ich muss
Also das hat
sagen,
sich tot gelaufen, meines Erachtens, und die Leute
ja.
mögen es auch dann nicht mehr, oder halt viele Leute finden das dann eben nicht so toll. Und es war auch oft so, dass es nicht so gut gespielt war, dass es auch in einer wahnsinnigen Zeit gedreht werden muss. Also als ich angefangen habe, habe ich für 90 Minuten 35 Drehtage gehabt. Den letzten 90 Minuten, den ich gemacht hatte, hatte ich 17 Drehtage. Also es wird auch immer schneller gedreht, und das geht natürlich auch auf die Qualität. Ja.
Da sagt man dann auch manchmal, das versendet sich, ist egal, wir müssen das jetzt so drin lassen,
Ja.
sozusagen. Und das ist
Ja, also das ist auch so ein Satz, wo ich gesagt habe, das will ich nicht hören. Ja.
ja, ich konfrontiere Sie jetzt mit all diesen, weil ich gerne wissen möchte, gerade ich habe noch nie einen Regisseur interviewt,
Ja.
merkwürdigerweise ist mir heute Morgen aufgefallen bei der Vorbereitung. Das ist sehr interessant, da mal so ein bisschen die andere Seite zu hören. Kommen wir auch mal ganz kurz zu Löwenzahn. Also ganz
Ja,
kurz meine
natürlich.
ich, für den Rest des Gesprächs.
Ja.
Sie sind ja eingestiegen in die Produktion, als Peter Lustig quasi gerade raus war.
Ja.
Inwieweit kannten Sie Löwenzahn vorher oder inwieweit war Ihnen der Stellenwert dessen, was Sie jetzt da machen müssen, bewusst?
Also ganz ehrlich, ich hatte vorher keinen Löwenzahn gesehen. Ich kannte das nur von Freunden, deren Kinder das geguckt haben. Ja. Aber ich selber hatte vorher nie eins gesehen, und ich habe mir natürlich dann auch ganz viele angeguckt, natürlich mit Peter Lustig, ja, und habe dann die Machart gesehen und wusste auch, dass die Redaktion auch was Neues machen wollte mit dem Guido, ja, dass das auch noch ein bisschen moderner werden sollte, ja, und
Ja, auch
das hätten wir
filmischer
natürlich.
übrigens. Also da war sehr viel mehr Fiktion auf einmal drin als
Ja.
bei Peter Lustig, ja.
Ja, genau. Und das kam mir natürlich entgegen. Und ich fand es auch ganz toll, also dass die Redaktion auch gesagt hat, wir können experimentieren, und wir haben da wirklich also mit den unterschiedlichsten Kameraleuten natürlich auch ganz viel mit dem Meier, ne, mit dem und da konnten wir wirklich also ganz viele Sachen machen. Ja.
War das schwer am Anfang, da reinzukommen in so ein Team, das ja schon zum gewissen Teil auch schon vorher gedreht hat zusammen?
Ja, nee, das ist nicht. Das sind ja alles Kollegen, und die sind auch wirklich kollegial. Ja, das sind alles Profis. Man muss sich halt auch entsprechend benehmen. Ja, also ich bin halt kein Regisseur, der rumbrüllt. Ja, und ich habe auch, also auf jeden Fall vor Corona habe ich jedem vorher immer die Hand gegeben. Ja, am Drehmorgen. Ja. Und ich finde es ganz wichtig, dass man da kollegial miteinander umgeht, weil das ist ja eine kollektive Arbeit, wo eben ganz viel Profis da mitarbeiten, und mit denen muss man halt wirklich auch sehr menschlich umgehen. Ja? Also es gibt da Kollegen, die machen da ganz was anderes. Ja?
Wie
Nicht bei
sind Sie
Löwenzahn soweit.
dann an die Rolle gekommen? Wurden Sie empfohlen oder kam die ZDF-Redaktion auf Sie zu?
Ja, ich wurde empfohlen von einer Redakteurin vom ZDF, die auch Kinderfilme macht, die Frau Ungureit, ja, die hat mich empfohlen. Und mit der habe ich vorher einen Kinderfilm gemacht, einen langen, Rotkäppchen. Und der kam sehr gut an, und der wird jetzt auch, der ist vor kurzem wieder gezeigt worden, der wird fast jede Weihnachten wird der gezeigt.
Ist das ein Unterschied für Kinder, ein Produkt zu erstellen? Als Regisseur geht man anders an die Umsetzung einzelner Szenen ran? Macht man sich das bewusst beim Dreh?
Also man macht natürlich, und das ist natürlich auch Vorgabe, bestimmte brutale Sachen macht man natürlich nicht, was man zum Beispiel in einem Tatort machen könnte. Ja.
Ja, wobei wir haben
Aber
manchmal den Eindruck, als wir sind natürlich älterer Generation, also wir haben natürlich mit Peter Lustig aufgewachsen, aber lieben Löwenzahn eigentlich inzwischen in jeder Form. Und wir haben schon oft hier im Podcast gesagt, dass bei Fritz Fuchs es oft wie so ein kleiner Krimi wirkt. Klar, da wird
ja.
keiner ermordet, aber es ist schon ein Spannungsbogen erkennbar mehr als bei Peter Lustig früher.
Ja, nee, das war ja sozusagen, Peter Lustig ist ja noch aus der Urzeit des
Ja,
Fernsehens,
das kann man sagen, ja, stimmt, ja.
wo man halt noch nicht so viel Spannungsbögen reingemacht hat, ja. Und er war halt als Typ, war der halt auch ein Typ, ja. Zentral war er halt die absolute Figur, ja. Und da konnte man so von der Dramaturgie auch ein bisschen nachlässiger sein, ja. Und ich fand es wirklich gut, dass da auch noch mehr Spannung reinkommt. Aber wie gesagt, also mir haben auch ab und zu Schauspieler gefragt, ja, wie soll ich denn das jetzt spielen für Kinder? Das ist doch völlig anders. Und ich sage dann immer, spiel das ganz normal, so wie du, ne? Und spiel das nicht, du, das für Kinder. Also Kinder sind auch Menschen, ne? Und die verstehen das schon. Also spiel es ganz normal, übertreib nicht. Und das war am Anfang mit dem Guido auch so. Da hat er auch so ein bisschen mehr übertrieben und dann haben wir zusammen ausgemacht, nee, das braucht es gar nicht, ne? Die Kinder verstehen das schon, ja. Er hat natürlich auch wirklich ganz viel Humor reingebracht, das finde ich auch ganz wichtig, ja.
Gab es denn da viel Freiheiten in der Gestaltung als Regisseur oder hatte man sich da dem Buch ganz stark bedient, weil dann doch gesagt wurde, na, bitte nicht zu viel Abweichung?
Also ich gehöre nicht zu den Regisseuren, die immer jetzt dem Buch unbedingt ihren Stempel aufdrücken wollen, ja, und dann sagen, ich schreibe da jetzt die Hälfte um oder so. Also das habe ich einmal auch gemacht, weil es die Redaktion wollte, aber ansonsten halte ich mich ans Drehbuch und versuche da halt auch meine Ideen reinzubringen und versuche das sozusagen auch noch zu steigern, das Drehbuch. Ja. Und das sind ja auch meistens sehr hart erarbeitete Drehbücher, die wirklich meistens sehr gut sind. Und da muss man auch gar nicht so viel kritisieren. Ja?
Ja.
Also da ist wirklich dann trotzdem großer Freiraum. Ja.
War das denn gerade am Anfang, sind wir wirklich die ersten Folgen auch mit Guido Hammesfahr gedreht und quasi so dieses neue Konzept mit ausgearbeitet beim Dreh, war da gefühlt oder vielleicht auch schriftlich auch ein Erfolgsdruck vorhanden?
Ja, bestimmt. Man hat immer, wenn man fürs Fernsehen arbeitet, einen Erfolgsdruck. Ja. Ein Erfolgsdruck ist zum Beispiel, dass man rechtzeitig fertig wird, ja, weil Zeit ist Geld und das ist wirklich und es wird immer mit den Jahren immer schlimmer. Ja. Aber ja, natürlich ist da ein Druck da, aber da lasse ich mich nicht kirre machen, weil ich mache dann schon das, was ich denke und wo ich auch denke, die Redaktion findet das auch gut, ja, und auch die Leute und die Kinder finden es gut, ja. Und also da lasse ich mich jetzt nicht so groß unter Druck setzen, ja.
Das hat ja auch sehr gut funktioniert. Also, es läuft ja bis heute mit Guido Hammesfahr. Da sind inzwischen
Ja.
mehr Folgen, als Peter Lustig gemacht hat. Das mögen wir Altfans eigentlich gar nicht gerne hören, aber das ist nun mal Fakt.
Ja.
Sie haben das über 10 Jahre gemacht. Hat sich da die Arbeit produktionstechnisch auch geändert? Unabhängig von technischem Fortschritt wahrscheinlich, aber wurde es eher strenger oder war es eingespielter und leichter mit den Jahren? Wie hat sich das so entwickelt?
Also es war so ganz am Anfang, da waren ja wir waren ja die ersten, die mit digitalen Kameras gedreht haben und die waren da noch relativ unempfindlich. Also die hatten keinen großen, da war der Kontrastumfang nicht so hoch wie mit der Filmkamera. Ja. Am Anfang haben wir noch mit Super 16 gedreht. Das liebe ich ja auch. Also das ist ja fast so wie 35 mm. Und dann kamen diese ersten digitalen Kameras, die eben vom Kontrastumfang noch nicht so groß waren, da musste man dann schon mächtig Licht machen. Also einmal hatte ich wirklich dann eine 6 kW hinter mir im Rücken die ganze Zeit. Und dann habe ich gesagt, ich fühle mich wie in den 50er Jahren, als die so riesiges Licht gemacht haben. Ja. Aber dann wurden die Kameras auch besser, ja, und dann konnte man da auch wirklich einiges flexibler arbeiten, ja. Das Problem ist immer, wenn man flexibler arbeitet, dann gehen auch Leute verloren. Ja? Also nach mir ist zum Beispiel der Grip weggefallen. Ja? Also wir haben viel auch noch mit einem Panther gedreht. Also Panther ist so ein Kamerawagen, ein klassischer Kamerawagen mit Schienen und so oder mit Platten. Ja? Und der ist dann weggefallen und es wurde mit dem Gimbal gemacht. Gimbal ist so ein Werkzeug, ich sage mal Steadicam für Arme, ja, wo man also keine Kamerafahrt mehr braucht, sondern der Kameramann macht es dann selber, die Kamerafahrt, weil das ausgeglichen wird
Die
auch mit
Kamera
dem.
hält sich quasi so wie, als wenn sie auf einer Schiene fährt.
Ja, genau. Hat natürlich den Nachteil, dass der Kameramann dann einiges mehr an Gewicht tragen muss, ja. Und abends Rückenschmerzen kriegt. Ja. Also, diese Personaleinsparungen, die haben auch immer Nachteile.
Ja, klar, kann ich verstehen. Also wir hatten neben Martin Meyer auch mal mit Gerd Steilmann hier im Podcast gesprochen. Der hat allerdings zu der Zeit von Peter Lustig federführend die Kamera gemacht, der uns auch sagte, ja, wir hatten nur eine Kamera. Das finde ich ja mal interessant. Ich dachte immer, dass sowas dann eher besser ist, mit mehreren Kameras zu drehen. Können Sie uns einmal mal ganz grob erklären, was die Rolle des Regisseurs vor Ort alles leisten muss? Also inwieweit entscheidet der Kameramann, wie das Bild ist, inwieweit gehen Sie damit? Was ist so die Kernrolle eines Arbeitsalltages des Regisseurs?
Naja, also der Regisseur muss alles einsaugen, was sozusagen gewollt wird und muss es dann umsetzen. Ja. Aber er hat schon sozusagen die Oberhand. Ja. Und zum Beispiel, also wenn ich habe jetzt irgendeine Szene, dann muss man die auflösen. Ja, das heißt also, man muss die in einzelne Einstellungen auflösen. Ja. Einstellung heißt ohne Unterbrechung gefilmt. Ja. Und das muss man also wirklich jede Szene mit dem Kameramann Tage vorher durchsprechen. Ja. Wie wollen wir das? Wie machen wir das? Und dann muss man auch manchmal natürlich entsprechendes Gerät bestellen. Manchmal braucht man einen Kran und dann inzwischen auch mal manchmal eine Drohne oder so, ja. Also das technische Gerät muss man bestellen und manchmal braucht man auch zwei, drei Kameras bei so, sagen wir mal, Action-Szenen mit einem Tier oder so. Da ist es schon mal ganz gut, wenn man mit mehreren Kameras dreht. Und dann, wie man das Licht haben will, es wird nach wie vor beleuchtet. Also die Beleuchtung ist ja nicht irgendwas, was lästig ist, so eine Beleuchtung, damit macht man Kunst, ne? Damit macht man das Produkt auch, ja.
Das haben wir übrigens schon sehr oft gesagt hier. Sehr oft, da erzähle ich jetzt keine Lügen, dass wir manchmal Szenen besprechen und wir als Erste sagen: Oh, das sieht ja unglaublich malerisch und schön aus.
Vor
Also,
allem
das
sehr
ist öfters aufgefallen.
farbenfroh auch, ja.
Genau, also auch stimmungserzeugend direkt so im Bild, ja.
Ja, finden wir auch ganz wichtig. Und dann gibt es ja später noch ein Color Matching, ja, wo also da auch noch dran gearbeitet wird. Und das ist wirklich, finde ich, ganz, ganz wichtig. Das Bild ist natürlich auch super wichtig, ja. Und ja, das muss man natürlich aber alles besprechen. Ja. Und es wird natürlich auch mit der Redaktion vorher alles, das Drehbuch durchgearbeitet, ja. Und ich sage dann auch immer, was ich da haben will, ja. Und meistens wird dann nicht Nein gesagt, ja. Also das ist schon sehr schön. Und dann muss man natürlich den Drehtag auch, also man hat natürlich einen Aufnahmeleiter, man hat einen Produktionsleiter, die einem alles zur Verfügung stellen. Und man hat natürlich eine Regieassistentin oder einen Regieassistenten, bei dem die Fäden zusammenläufen und der mir dann alles überträgt. Also die kommen nicht alle direkt zu mir, sondern das läuft über die, und mit der muss ich natürlich auch das Buch ständig durch, oder dem muss ich das Buch ständig durchsprechen, von vorne bis hinten, also bis zur kleinsten Requisite wird das alles durchgesprochen, ja. Was brauche ich wann wo, ja? Und wann drehen wir wo, ja? Und wo können wir nicht drehen und wann geht es wo da besser, ja? Und manchmal fallen auch Drehorte raus während des Drehens und dann muss man einen neuen suchen, ne? Noch nach Drehschluss, ja? Und abends geht man dann in den Schneideraum und nimmt das ab, was man am Tag vorher gedreht hat, ja. Und mustert da aus. Man muss ja doch auch bei solchen Sachen 3 bis 5 Mal muss man meistens schon auch drehen, ja, weil immer irgendwas passiert. Und das wird dann ausgesucht am nächsten Tag, und dann macht die Cutterin aber schon einen Vorschnitt und dann nimmt man diesen Vorschnitt ab, ja, und sagt, das möchte ich anders haben. Also man hat sozusagen schon die Gesamtkontrolle des Films. Man muss aber auch sagen, was man machen will, und man muss dem Schauspieler sagen, was man wo, von wo nach wo er hingehen soll, wie er sich verhalten soll, in welcher Situation wir gerade sind. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass man mit den Schauspielern auch in Kontakt ist.
Ja,
Ja.
also ist es nicht nur, sagen wir mal, das Organisatorische, was jetzt schon nach einem 24-Stunden-Job klingt, gerade wenn man das natürlich Wochen vorher alles möglichst detailreich planen muss, damit das auch alles funktioniert. Gleichermaßen ist der Regisseur auch noch dafür da, auch noch die Stimmung und die Atmosphäre auch noch oben zu halten. Das ist manchmal wahrscheinlich auch gar nicht so leicht, das alles dann noch unter Zeitdruck. Vielleicht bei Löwenzahn wird viel unter freiem Himmel gedreht. Auf das Wetter hat man wenig Einfluss. Ist es da manchmal schwer gewesen, das alles unter einen Hut zu kriegen, wie so ein Zirkusdirektor?
Ja, das ist immer schwer, vor allen Dingen, weil man immer weniger Zeit hat. Ja. Also, wie gesagt, also ich hatte im Laufe meiner Karriere ist sozusagen die Zeit, die ich zur Verfügung habe, auf die Hälfte geschmolzen. Ja. Und das ist schon wirklich sehr schwer. Also dieser Zeitdruck, der ist immens. Ja. Vor allen
Ja.
Dingen, wenn man dann einmal in der Großstadt umsetzen muss mit dem ganzen Team, dann sind 1,5 Stunden weg und man muss sich ja auch, man soll keine, darf eigentlich gar keine Überstunden mehr machen und dann hat man noch 7 von 8,5 Stunden hat man noch 7, wenn man einmal umsetzt, dann setzt man, muss man vielleicht nochmal umsetzen. Ja. Und dann das gehen immer 1,5 Stunden weg. Ja. Und dann kämpft man immer gegen die Dämmerung oder gegen das Wetter. Ich hatte natürlich auch einen Wetterfrosch. Also damals waren ja noch nicht so die Handys mit gutem Radar ausgestattet. Ja. Und da hatte ich immer einen beim HR, der da auch gearbeitet hat und der sah immer auf das Dopplerradar und hat mir dann gesagt, ob es bald zum Regnen kommt oder nicht. Ja.
Und Sie haben ja auch mit sehr, sehr vielen Gastschauspielern gearbeitet in Löwenzahn, aber natürlich auch mit Helmut Krauss viel gedreht.
Ja.
Da ist unsere klassische Frage immer gerade, wenn wir Zeitzeugen haben, die mit unseren Helden so viel zu tun gehabt haben, welche Erinnerungen haben Sie an diesen Menschen, der ja nun auch viel in Löwenzahn war, aber der ja auch weitaus mehr war als nur der Nachbar aus Löwenzahn? Wie haben Sie Helmut Krauss erlebt?
Ja, also Helmut ist natürlich oder war eine Rampensau, ne? Also das war der schon allein von seiner Erscheinung her, ne? Der war halt schon
Mächtig.
mächtig, ja,
Ja.
genau. Und
Ja.
manchmal musste man ihn bremsen, aber wo es gepasst hat, habe ich ihm Gas geben lassen. Ja? Also mit dem habe ich mich sehr gut verstanden. Er war natürlich dann auch am Schluss schon relativ alt und man konnte dann jetzt auch nicht mehr ewig mit ihm drehen. Ja? Also man hat dann schon geguckt, dass man mit ihm auch ein bisschen früher fertig wird. Ja.
Hat man das entsprechend angepasst? Wie ist das generell mit Ausfällen am Set? Jetzt vielleicht doch mal übergreifend auch auf andere Produktionen. Wie geht man damit um, wenn plötzlich etwas ganz anders läuft als gedacht?
Naja, dann muss man schnell überlegen, was man macht. Ja? Also wenn irgendwas ausfällt oder so, ja, dann muss man vielleicht irgendwas anderes vorziehen. Dann sagt man macht vielleicht das oder das. Oder wenn es anfängt zu regnen, dass man vielleicht sozusagen einen Ersatz hat, was man dann vielleicht im Bauwagen drehen
Ah,
kann.
okay,
Ja,
ja.
ja.
Dass man
Oder
bestenfalls
dass
auch
man
schon als Plan B mit einkalkuliert, wenn man weiß, was man vorhat. Okay, ja.
natürlich ganz schwierig, weil die Schauspieler sind natürlich nur auf bestimmte Tage gelegt, ja, weil die
Ja.
haben ja auch Sperrzeiten und wenn sie natürlich einen extra Drehtag kriegen, dann kriegen sie halt nochmal extra Gage und das ist nicht so beliebt. Ja.
Wie ist das denn generell im Drehablauf? Ich gehe mal davon aus, dass Chronologie nicht mehr möglich ist in dieser Produktion. Macht man manchmal auch mehrere Folgen an einem Tag unterschiedlichster Weise?
Ja, das haben wir auch schon gemacht, ja. Es war aber, ja, also man macht es dann schon, wenn man im Bauwagen ist, macht man schon unterschiedliche Sachen auch, ja. Es war aber jetzt nicht so schlimm wie, also ich habe ja auch Serie gedreht, also wo ich 5 Folgen auf einmal gedreht habe zum Beispiel, ja. Und dann hatte ich also wirklich einen Leitsordner und da hatten wir unterschiedliche Blätter, also die Blätter hatten unterschiedliche Farben, also die Drehbücher, ja. Und wenn man dann aber, das war so eine Pfarrerserie, die so eine Schwarz greift ein, hieß die mit Klaus Wennemann.
Oh ja, auch schon viel zu früh verstorben, der Schauspieler.
Ja,
Ja,
genau.
das war in Sat.1 damals.
Ja, genau. Und da hat man dann zum Beispiel im Pfarrhaus oder in der Kirche dann wirklich manchmal 3, 4 Sachen gedreht, also 3 unterschiedliche Folgen. Und da musste man dann schon höllisch aufpassen, dass man nicht, dass der Anschluss auch stimmt. Ja, also da kommt es natürlich sehr auf das Skript an
Ja.
und die Anschlussmaus, wie man das so schön sagt, und natürlich auch auf die Regieassistentin, die dann also auch für die Komparsen zuständig ist oder
Klar.
Regieassistentin. Ja, also da muss man dann schon höllisch aufpassen.
Streicht man da noch klassisch durch, welche Szene schon gedreht ist, oder versucht man das alles im Kopf zu behalten?
Ja, nee, ich streich das immer durch. Wir haben aber wirklich auch versucht bei Löwenzahn, also wenn es zum Beispiel draußen ist und es war schönes Wetter oder so, dann haben wir schon versucht, so viel chronologisch wie möglich zu drehen. Ja. Wenn man drin ist, dann ist es oft so, dass man halt erst die Seiten abdreht, weil man dann das ganze Licht immer umstellen muss. Ja. Also dass ich sozusagen erst nach einer Seite drehe und dann, das geht den Gegenschuss sozusagen auch dann in einem Gegendrehe, ja. Das ist natürlich gerade für die Anschlussleute ist es ganz, ganz schwierig, ja.
Es gibt auf der Seite vom Löwenzahn Fanclub, mit dem wir zumindest eine gute Freundschaft pflegen inzwischen, so eine schöne Übersicht, in welchen Folgen sie alles mitgearbeitet haben. Ich werde die jetzt nicht vorlesen, keine Sorge, aber vielleicht haben sie ein, zwei Szenen oder Folgen, wo sie sagen, ja, das war für mich auch was Besonderes. Ob es besonders schwer ist oder besonders gut, überlasse ich Ihnen. Haben Sie ein paar Erinnerungen, wo Sie sagen, das vergesse ich nie in der Zeit?
Also wir hatten einmal sogar, wirklich sind wir in die Lüneburger Heide gefahren, einmal für Moor. Ja. Und da haben wir in einem Moor gedreht, also in einem richtig tiefen Hochmoor. Und das war wirklich sehr spannend. Da gab es auch noch richtig Kohle für Nebel und so weiter. Ne? Also da hat man wirklich die ganze Landschaft zugenebelt. Ja. Und das war schon echt klasse. Ja. Also oder wir haben teilweise dann auch noch mit Stuntleuten also auch gedreht, wo es wirklich ganz schwer war. Aber sonst macht der Guido ja immer alles selber. Mhm. Ich glaube gar nicht, dass es heute noch Stuntleute gibt bei Löwenzahn. Also.
Und Sie haben vor allen Dingen auch viel mit Kinderdarstellern gearbeitet in Löwenzahn. Da ist uns ja auch aufgefallen, im Vergleich zu früher bei Peter Lustig, werden heute natürlich die Kinderdarsteller aus Agenturen gebucht, die möglicherweise vielleicht da die ersten Erfahrungen machen, auch bei Löwenzahn, aber schon irgendwie dann auch mit dem Wunsch, ja, ich möchte hier auch gerne mitspielen, ausgesucht werden. Wie schwer ist es, mit Kindern zu drehen?
Also wir haben natürlich, bei Kindern haben wir immer Probeaufnahmen gemacht. Mhm. Also wir haben dann schon 10 oder 12 oder 20 Kinder gecheckt, ja, ob die passen. Ja. Und da haben wir natürlich auch geguckt, wie sie sich anstellen. Ja. Es gibt natürlich auch schwierige Kinder. Es gibt nicht nur schwierige Schauspieler, es gibt auch schwierige Kinder. Und aber wir haben da immer ein gutes Händchen gehabt. Also das haben wir natürlich auch dann der Redaktion gezeigt, wen wir gut finden. Und da waren wir meistens gleicher Meinung. Ja. Und dann, wenn man dann sozusagen so ein Profikind hat, ja, dann ist es auch relativ einfach zu drehen mit dem.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Können wir einmal ganz kurz erfahren, wie ungefähr diese zeitliche Abfolge ist? Es werden ja dann pro Staffel auch mehrere Folgen gedreht. Ich sage mal, vom ersten Mal, wo Sie lesen, was geschrieben wurde, bis zum letzten Drehtag. Was für eine Zeitspanne kann man sich da vorstellen? Ich finde das wirklich, gerade in der Liste, was Guido Hammes für viele Folgen dreht, auch pro Jahr, deutlich mehr als Peter Lustig, in deutlich kürzerer Zeit. Wie ist so generell so diese Zeitspanne?
Also zu meiner Hochzeit habe ich zum Teil 7 Folgen gedreht. Und da muss man schon ein halbes Jahr ansetzen. Ja. Mhm. Also von Drehbuchbesprechung bis zum letzten Drehtag. Und der letzte Drehtag ist ja noch nicht der letzte Drehtag. Dann wird ja noch fertig geschnitten und dann wird es abgenommen. Und dann kommt noch die Musik dazu und dann kommt noch das eine oder andere dazu. Dann werden ja noch Zuspielfilme gemacht. Die werden ja auch extra hergestellt.
Ja, 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 genau. Ja. Ja. Also am Ende ist es ja immer noch eine Lehrsendung. Ja, bei allem fiktionalen Inhalt. Schauen Sie sich das Endergebnis dann auch an? Bekommen Sie da Belegexemplare? Ja, natürlich. Komplett.
Mhm. Also es gibt ja dann auch eine Endabnahme. Also aber ich gucke mir das dann auch im Fernsehen, habe ich mir das auch immer wieder angeguckt. Ne?
Auch ein bisschen, was die Kollegen machen? Also wenn es eine Folge ist, die nicht von Ihnen war?
Ja, natürlich. Es muss ja auch ein Corporate Identity haben.
Ne? Ja, das stimmt. Es muss dem gleichen Stil entsprechen. Das sollte man, bestenfalls sollte man nicht sehen, dass da mehrere Leute unterschiedlichster Art am Werk waren. Sind Sie denn, wenn Sie dann ein Ergebnis von Ihnen sehen, ganz gleich, welche Sendung es ist, ob damals Schwarz greift ein oder heute Löwenzahn, sind Sie dann vorm Fernseher, ja, man ist ja mit seinen eigenen Kindern immer besonders kritisch, oder sagen Sie, nee, jetzt können Sie sehr schnell fein werden mit dem Werk oder würden Sie gerne nachträglich noch was ändern? Das ist so, darauf zielt meine Frage.
Ganz selten ist mir was aufgefallen, wo ich gedacht habe, ach, das hätte man vielleicht noch ein bisschen kürzer machen können. Aber sonst bin ich eigentlich immer zufrieden mit. Und also der Martin hat manchmal zu mir gesagt, oh, das ist doch eigentlich viel zu schnell und viel zu nah. Und ich mag natürlich gerne Großaufnahmen, aber man darf natürlich, das ist ja wie Schokolade essen, das ist, macht glücklich und ist süß, aber wenn man zu viel davon hat, dann wird es einem schlecht. Ja. Und Da muss man auch höllisch aufpassen, dass man jetzt nicht zu viele Großaufnahmen macht.
Ja, da ist mir so aufgefallen, so als reiner Zuschauer von verschiedenen Serien, wirklich jeder Art, von der Daily Soap bis zum Tatort, dass generell natürlich sich alle paar Jahre auch so der Stil verändert. Was mir oft auffällt, gerade in so Vorabendserien, ist so, ich sag mal, so eine Wackelkamera. Dass die Kamera immer in dynamischer Bewegung ist und nicht wie zu meiner Kindheit man das Set sieht und dann bewegen die Leute wie Theaterfiguren sich da drin, sondern es ist ja schon Nahaufnahme und möglichst dynamisches Bild. Das ist ja das, was heutzutage offensichtlich angesagt ist, ne?
Ja, also ich war natürlich schon immer ein Fan auch von Kamerafahrten und von bewegter Kamera.
Ja.
Aber ich finde, das muss natürlich auch mit dem Inhalt zu tun haben. Ja? Also das muss schon zusammenpassen. Da kann man nicht irgendwie so eine super Hektik auf, sagen wir mal, eher ruhigeres Buch draufdrücken. Ja? Also mir ist schon Bewegung wichtig, aber ich finde dieses Übertriebene, die Wackelkamera, vor über 20 Jahren gab es das schon mal, diese Wackelkamera.
Ja, mir fällt das halt extrem auf, wenn man erstmal anfängt darauf zu achten, dann sagt man, das ist gar nicht nötig. Was ist das für den Kameramann komisch hier die ganze Zeit so ein bisschen hoch, ein bisschen runter, rechts, links? Soll wahrscheinlich dynamisch wirken und ein bisschen glaubhaft, weil wenn man im realen Leben bewegt man sich ja auch permanent. Aber es ist so, wenn man da erstmal darauf achtet, fällt mir das manchmal schwer. Dann denke ich manchmal, mein Gott, entweder bin ich jetzt alt geworden oder es ändert sich hier in eine falsche Richtung für mich.
Ja, mich nervt es ganz ehrlich, also wenn es so übertrieben ist. Aber wie gesagt, also ich bin auch wir haben auch Kranfahrten und schon extreme, schnelle Kamerafahrten und so gemacht, aber es muss halt zum Inhalt passen, das finde ich ganz wichtig. Aber was mir wirklich aufgefallen ist, ich habe kurz nochmal als Schwarzkraft eine Folge mir angeguckt. Und ich dachte, meine Güte, ist das langsam,
Ja,
nicht
nee, das ist so. Das ist so. Also gerade 90er-Jahre-Serien, 80er, das ist, ich gucke mir gerne in der ZDF-Mediathek auch manchmal Serien an, die ich so ein bisschen verpasst habe, um einfach nochmal so ein bisschen Popkultur aufzuholen. Und das ist immer das Erste, was einem auffällt. Auch bei so Serien wie Ich heirate eine Familie oder solche Schinken, wo ich denke, oha, jetzt fährt das Auto schon eine halbe Minute auf mich zu und es ist immer noch keiner ausgestiegen.
Ja, das habe ich sowieso immer vermieden, dass Autos ankommen. Und sage dann zu meiner Frau immer, ach, jetzt guck, Auto fährt vor, Mann steigt aus.
Ja,
Ja? Wieder haben wir 3 Minuten gewonnen.
so ist
Ja.
es, genau. Haben wir noch ein bisschen malerische Musik hinterlegen und schon ist eine halbe Folge Bergdoktor fertig gewesen damals.
Habe ich übrigens auch immer gemacht. Ich habe immer Autofahrt gestrichen und zwar nicht, weil ich Autohasser bin, sondern weil das ist wahnsinnig aufwendig. Man muss mit einem tiefliegenden Trailer, dann muss man das Auto da drauf machen, dann muss man das beleuchten und dann muss man da durch die Gegend mit dem Anhänger fahren und das ist wahnsinnig aufwendig und es sieht dann aus wie Autofahren. Ja?
Ja.
Ja, und dann habe ich gesagt, das kann man auch woanders machen, diese Unterhaltung. Ja? Außer es ist jetzt ganz wichtig, dass das Auto eine Rolle spielt, ja. Aber ansonsten bei allen Filmen habe ich das so gemacht. Und da ich ja sehr autokritisch bin, habe ich auch versucht, bei allen Filmen seit 1996 wird mindestens einmal ein Auto durchs Bild geschoben.
Warum
Das
haben
war mal
Sie,
bei einem
ja?
Tatort, war das toll, da habe ich einen Porsche Cayenne durchs Bild schieben lassen. Ne? Und am nächsten Tag kam der Anruf, Porsche, woher haben Sie dieses Auto? Ja. Ich hatte Glück von privat, sonst wäre der Händler wahrscheinlich, der wäre seines Lebens nicht mehr sicher gewesen.
Warum haben Sie irgendwann gesagt, hast du RCF? Gerne.
Mach ruhig erstmal weiter, ich komme danach.
Warum haben Sie irgendwann gesagt, so Löwenzahn ist jetzt auch mal gut? Nach so vielen Folgen, es sind ja laut der Liste 46 Folgen, mögen ein paar mehr, mal ein paar weniger sein, aber so rund 50 Folgen. Was ist dann der Grund für einen Regisseur zu sagen, jetzt ist für mich ist hier jetzt alles gemacht?
Ja, es ist halt dann manchmal auch so, wo man dann denkt, man ist jetzt nur noch darauf festgelegt. Ja, das ist halt in Deutschland ganz schlimm, ja. Also ich habe ja sozusagen zuerst Kinofilme gemacht, ja. Und als ich dann Tatort gemacht habe, hieß es, wieso, du bist doch ein
Ah,
Kinoregisseur, wieso
okay.
machst du
Also
einen
der
Tatort, ja.
Tatort war bereits als Abstieg bewertet.
Ich weiß nicht, als Abstieg nur, sondern, aber das ist was anderes, ja. Und was übrigens in anderen Nationen gar nicht so ist. Und dann nach Tatort habe ich dann nochmal einen Kinofilm gemacht und dann hieß es, ja, wieso willst du jetzt Kinofilm machen? Du machst doch Tatort, ja. Und dann, als ich Löwenzahn gemacht habe, wieso machst denn du
Oh Gott,
Löwenzahn?
ja.
Das ist übrigens auch noch eine ganz üble Sache, muss ich wirklich sagen. Also in der Szene, nicht nur in der Szene, sondern auch bei den Kritikern und so weiter. Kinderfilm gilt als irgendwie zweitklassig. Ja? Also das ist wirklich eine uralte Geschichte und das finde ich grauenhaft. Ja? Also ich habe dann auch mal zu einer Redakteurin gesagt, die haben jetzt 46 Folgen. also die jetzt nicht Löwenzahn macht, dann sagt die, oh ja, Löwenzahn. Da habe ich schon gedacht, Gott, hätte ich wohl nicht erwähnen dürfen, dass ich Löwenzahn
Dabei ist das doch
habe.
ein Prestigeprojekt, ein
Ja.
Vorzeigesendung des Kinderfernsehens. Langjährig,
Alle
als ich.
außer Redakteure, ja, also
Ja.
die was anderes machen, ja. Also das ist wirklich eine Missachtung von Kinderfilmen, das finde ich, und auch von Löwenzahn, das finde ich wirklich schrecklich, ja.
Ja, aber das
Also
ist,
nicht
glaube
beim
ich, auch
Publikum, ne?
so ein Branchending. Als ich mit Gerd Steinmann gesprochen habe, der wie gesagt für Peter Lustig hauptsächlich die Kamera gemacht hat, der hat auch zeitgleich hinter Gittern gemacht. Und das hat er auch so ähnlich formuliert, dass er sagte, ja, das ist jetzt ja keine Hochkultur, aber trotzdem muss man darin dann gucken, dass man dann das auch so was Besonderes macht. Und wenn man erstmal sieht, was es ist, dann bewertet man es auch neu. Aber so dieses, das können wir ja sehr gut in Deutschland, Schublade aufmachen und jemanden da reinwerfen. Und sich da dann drin zu behaupten, ist vielleicht manchmal gar nicht so leicht. Ne? Wie gehen Sie denn mit Regisseurkollegen um, die was ganz anderes machen, die, sagen wir mal, 6 Folgen GZSZ pro Woche produzieren? Gucken Sie entsprechend darauf auch mit ähnlichem Blick oder sehen Sie das ganz anders?
Naja, also GZSZ ist ja nun mal wirklich ganz was anderes.
Ja.
Also das wird ja nun wirklich genudelt. Das wird ja sozusagen 1:1 gedreht. Ja,
Genau, ja.
also da, die tun mir eher ein bisschen leid, die Kollegen, die das machen müssen, ja, weil die unter einem irrsinnigen Druck stehen. Ja. Also da ist der Druck noch viel höher. Also je weniger Kohle es gibt, umso größer ist der Druck.
Das
Ja.
ist in fast allen Branchen so, das ist irre, ja.
Ja, und also ich achte jeden Kollegen, muss ich ganz ehrlich sagen, außer es ist einer, wo ich das Gefühl habe, der hat noch nie einen guten Film gemacht, aber das ist eigentlich ganz selten, ja. Die sind dann aber meistens sehr gute Netzwerker, deswegen halten die sich so lange, ja.
Ja.
Aber das ist ganz selten wirklich.
Wenn Sie jetzt
Ja.
Privatfilme oder Serien schauen, schaut man dann als Regisseur trotzdem mit einem zweiten Auge auf die Fremdwerke so drauf, wie es gemacht ist, oder kommt man da ganz gut raus, kann man da ganz gut abschalten?
Also das ist ganz einfach. Wenn es irgendwie spannend oder gut ist, dann guckt man nicht auf die Kamera oder auf den Schnitt. Ja. Aber wenn man an so anfängt, auf dem Sitz rumzu ne, und denkt, jetzt komm, mach mal einen Schnitt. Ja.
Okay.
Also dann fängt man an, auf die Form zu gucken. Ja. Aber es gibt natürlich auch gigantische Filme, wo man wo so irre Sachen drin sind, wo man natürlich dann auch wo einem die Kamera dann richtig auffällt, ja, dann guckt man auch, wenn es spannend ist. Aber wenn es wirklich, also bei einem tollen Film, gucke ich so gut wie gar nicht auf die Kamera oder auf den Schnitt.
Auch unabhängig von Löwenzahn, auf was achtet man genau? Von dem Ton der Filmklappe, die schlägt, bis zum Cut? Sitzt man vorm Kontrollmonitor, schaut auf Mikrofon im Bild, ob im Hintergrund aus Versehen jemand ins Bild kommt? Auf was sind die Sinne die ganze Zeit geschärft?
Ja, also natürlich, also seit 1990 drehe ich mit Monitor. Das war übrigens eine Umstellung, ja. Ich weiß noch, eine der ersten Filme, die ich mit Monitor gedreht habe, war mit, warte mal, die ist vor ein paar Tagen gestorben. Aus bei den Halbstarken hat sie mitgespielt.
Da sind
Mit
wir
der
die
habe ich, glaube ich,
falschen
zum ersten Mal
Ansprechpartner.
gedreht.
Ja, da sind wir, glaube ich, bei den Namen die falschen Ansprechpartner.
Ja, die fällt mir gleich ein. Da hat man eigentlich dann, weil man noch nicht den Monitor geboten war, in den Monitor gesprochen hat zur Schauspielerin. Ne? Guckt auf den Monitor und redet den Monitor. Ja, die könnten vielleicht das so und so und so und so machen. Also das war für mich eine Umstellung. Und es ist natürlich, war damals auch für die Schauspieler und so weiter eine Umstellung, weil man weil sich der Regisseur dann doch auch relativ stark auf den Monitor konzentriert. Aber das habe ich dann auch sofort abgelegt. Und sobald die Szene zu Ende war, bin ich natürlich zu denen hin. Ja? Und habe das auch immer so gemacht, dass ich mit dem Monitor möglichst nah nicht nur an der Kamera, sondern auch an den Schauspielern bin. Ja? Und ich achte natürlich im Wesentlichen auf die Schauspieler. Ja? Wenn natürlich irgendwas reinragt, das sehe ich auch. Ja? Aber da gucken ja auch noch ein paar andere mit, die das dann sehen. Ja? Also die Regieassistenz guckt mit und auch das Continuity guckt mit. Ja? Das muss sie ja auch mitgucken.
Also geht das geschulte Auge hier eher auf das Schauspiel und ob inhaltlich alles vorhanden ist.
Ja, klar. Und ob ich natürlich am Schluss von der Szene, ob ich da schneiden kann. Ja.
Ja, okay. Ob man damit quasi was anfangen kann. Ja. Würden Sie sagen, es gibt auch ein paar Schauspieler, ohne Namen zu nennen, in dieser langen Karriere, die Sie gemacht haben, die vielleicht an Sie als Regisseur nicht so gute Erinnerungen haben, die sagten, na, das war schwierig, der war immer gestresst. Kommt das auch mal vor, dass man merkt, dass die äußeren Umstände einen nicht so sympathisch wirken lassen, wie man eigentlich gerne wäre, weil man halt die ganze Zeit diesen riesen Druck im Nacken hat?
Ja, also das ging mir mal mit einer Schauspielerin, ging mir das so, die hat vorher mit ganz berühmten Regisseuren gedreht und für die war ich einfach ein Abstieg. Ja. Mm. es war aber nur am Anfang so, am Schluss war sie dann ganz, ganz handsam, ja. Ja. Weil sie dann doch gemerkt hat, dass ich ein guter Regisseur bin. Ja. Vielleicht nicht so ein Bekannter. Ja. Und ich hatte aber auch mit Schauspielern Probleme. Also es gab einen... der Name ist schon gefallen, also nicht bei Löwenzahn, der war wirklich sehr schwer zu ertragen, ein wirklich sehr guter Schauspieler, aber er war beim Drehen sehr, der war unter einem irrsinnigen Druck und er war sehr schwer zu ertragen, der hat richtig auch rumgebrüllt. Der hat mich mal angebrüllt, wieso brüllst du nicht zurück? Der Dominik Graf brüllt immer zurück. Ja. Mhm. Da habe ich gesagt, das reicht doch, wenn einer brüllt. Ja. Der hat auch mit Zeug nach mir geworfen, weil ich bleibe ruhig, aber ich bin dann Dickkopf. Ja.
Interessant. Das ist, glaube ich, dann auch der richtigere Weg. Anstatt, wie es gerne so in Sketchen wird ja der Regisseur gerne so als der Tyrann dargestellt, der dann da so auf dem hohen Stuhl sitzt und dann so alle zusammenschreit. Also das sind Sie nicht.
Nee. Ich hatte auch einmal mit einem auch sehr berühmten Schauspieler, einem Fassbinder-Schauspieler, habe ich gedreht und er wollte einfach, und da hatte ich ein Storyboard, ja, das ist natürlich für einen Schauspieler auch ein Problem, ja. Und ich habe mich halt an das Storyboard gehalten. Ich habe da noch nicht, bin da noch nicht so viel auf die Schauspieler eingegangen. Also jetzt, aber es war einfach eine Machtgeschichte und da fing der wirklich an zu diskutieren und es war ein Nachtdreh mit Regen und allem. Also da sollte es regnen. Und da hatten wir auch noch eine Feuerwehr dabei, die da war, 3 Stunden. Und da haben wir wirklich 3 Stunden diskutiert und irgendwann habe ich ihn reingelegt. Ja. Mm-hmm. Und ich habe noch nie gesehen, wie so Feuerwehrleute mit großem Vergnügen jemand nass gespritzt.
Ah, herrlich. CF, ich wäre so langsam durch mit meinen Fragen. Es haben sich mehr aus dem Gespräch ergeben, als ich dachte. Darauf habe ich auch gehofft und gesetzt. Hast du noch was?
Dem stimme ich voll und ganz zu. Würde lediglich noch fragen, jetzt wo ich gehört habe, dass der Konsum an Löwenzahn auch in privater Natur ist. Gibt es eine Lieblingsfolge? Ansonsten würde ich dir, Julian, auf jeden Fall die Moor-Folge aufdrücken.
Habe ich mir eben auch schon überlegt. Wir haben nämlich, Peter Lustig gab es auch eine Moor-Folge, die haben wir vor 1-2 Jahren hier uns mal vorgenommen. Wenn Sie die jetzt erwähnen, dann würden wir uns die jetzt auch mal angucken als nächstes für unseren Podcast. Oder haben Sie noch einen anderen Tipp?
Ja, das ist wirklich auch eine meiner Lieblingsfolgen.
Okay. Dann machen wir das.
Julian, dann für die 201 notierst du dir bitte dann Moor, der Fund im dunklen Sumpf, okay?
Oha, was wird denn da gefunden? Ja, aber hoffentlich keine Leiche, wir sind ja nicht beim Tatort hier. Mal gucken, was sie da eingebuddelt haben am Löwen.
Nee, da werden sogar Leichen erwähnt, aber nur im Trickfilm.
Okay, das okay, kann man ja gar noch
vertragen.
Und dann gibt es auch noch eine Fußballfolge, die finde ich, die hat mir auch sehr gut gefallen.
Die haben wir tatsächlich schon besprochen.
Da mussten Ach, das, wir das ist gar nicht lange her, ne?
Ja, das ist lange her. Und zwar das Tolle war, das war 2006, glaube ich, oder war es 2010, ich weiß nicht mehr. Und da wollte ich unbedingt das Wembley-Tor nachinszenieren. Und das hat natürlich ein bisschen gedauert und da war auch die Redaktion gerade da. Die fanden das jetzt nicht so toll, dass ich da ein bisschen Zeit vergeude für dieses Wembley-Tor. das ja von 1966 ist. Und das Tolle war, bei der Weltmeisterschaft ist genau gegen die deutsche Mannschaft, und zwar England-Deutschland, gab es genau so ein Tor gegen Neuer. Neuer war damals ganz neu. Ja. Und das Irre war, da gab es noch keine Torkamera. Der war wirklich ein Meter, war der Ball im Tor und hat nicht gegolten für England. Ja. Das war die Rache für Wembley. Ja.
Genau und die Macht, die man als Regisseur bekommt.
Ja, und danach haben wirklich alle mir Mails geschickt, auch die Redaktion. Mensch, das ist doch toll, dass du dieses Wembley-Tor gemacht hast. Genau, das ist jetzt auch passiert.
Ja, die Folge hatten wir in der Tat auch vor kurzem im Podcast besprochen. Das war die mit Elton, ne, CF?
Genau, da mussten wir auch einen Fußballexperten ranholen, da sind wir nicht.
Genau, da haben wir extra einen befreundeten Fußballexperten dazugeholt, damit er auch ja alle Anspielungen, kleinen versteckten Hinweise und so, damit wir die hier nicht vergessen im Podcast.
Und das hat er mitgenannt.
Das war übrigens, ja, da war eigentlich auch eine tolle Szene. Wir haben natürlich dann auch Laien dabei gehabt, die da Fußball gespielt haben. Ne? Mhm. Und dann war einer dabei von der Mannschaft, da habe ich zu ihm gesagt, so, und du musst jetzt hier am Tor vorbeischießen. Ne? Und dann mit Steadicam wirklich ganz schnell und mitgerannt der Steadicam-Operator her. Und dann knallt er den ins Tor rein. Und dann sage ich, du sollst den neben das Tor schießen. Ja? Und dann drehen wir das nochmal und dann schießt er wieder ins Tor. Und dann sage ich, wenn du das jetzt noch einmal machst, dann nehme ich einen anderen. Ja? Und dann sagt er zu mir, wenn ich schon mal im Fernsehen will, dann bin, dann will ich auch ein Tor schießen.
Ja. Kann ich verstehen in gewisser Weise. Wenn man dann einmal dabei ist, dann will man sich auch gut darstellen, will man auch die Sachen anhaben, wie einem liegen und das Richtige machen. Aber gerade als Schauspieler muss man ja auch mal was anderes machen, ne?
Genau.
Da war ja zum Beispiel tatsächlich, um auf Helmut Krauss zum Abschluss zurückzukommen, der war sicher für nicht zu fies. Was wir schon gesehen haben, was für Outfits der bei Löwenzahn gemacht hat, was für skurrile Geschichten, gerade auch in der Fritz-Fuchs-Ära, da wurde er als Nachbar immer verrückter mit immer mehr komischen Anwandlungen. Der hat genau das andere, das Gegenteil dargestellt. Der war sich eigentlich für nichts zu schade damals.
Ja, das fand ich auch klasse. Ne? Deswegen war er auch so beliebt. Er war ja so eine Art Homer Simpson. Ja.
Im Prinzip ja. Ja, stimmt. Ja, ich bedanke mich sehr. Eine sehr, sehr gelungene Folge 200 hier. Vielen, vielen Dank, dass Sie unserem kleinen Podcast die Möglichkeit gegeben haben, ein bisschen was aus Ihrem Berufsalltag zu erfahren. Nach Löwenzahn ging es für Sie, nehme ich an, steil weiter bergauf, die Regisseur-Karriereleiter.
Ja, weiter bergauf, naja, gut. Also es ging weiter, sagen wir mal so. Ich mache, obwohl ich ja im Nebenberuf Rentner bin, mache ich aber immer noch Filme. Ja? Also, aber jetzt weniger fürs Fernsehen, sondern ich mache so Low-Budget-Produktionen, aber die unheimlich großen Spaß machen. Ja.
Das merkt man auf jeden Fall an. Also Sie haben das sehr, sehr sympathisch und lustig erzählt hier alles. Also das Herz haben Sie auf jeden Fall da behalten bei diesem Beruf. Das ist sehr schön.
Ja, vielen Dank.
Und Julian, für uns geht es ja jetzt zur Moor-Folge, der Fund im dunklen Sumpf. Ich weiß, dass ich die Moor-Folge mit Peter ja so echt toll fand, aber schlimmer als die Mumpelgarts könnte es ja nicht werden, oder?
Wollte ich gerade sagen, da können wir endlich erfahren, wie es mit den Mumpelgarts weitergegangen ist. Vielleicht sind die ja irgendwie als Cartoon-Leiche in der Folge versteckt worden.
Und du erklärst mir nochmal den Zuber, okay?
Okay, machen wir so. Dann ich hoffe, dass Fritz Fuchs wenigstens eine Badehose trägt.
Bis nächste Woche.
Tschüss.